In der heutigen Folge gucken wir auf die Operation Epic Fury, die aktuell den Nahen Osten und die gesamte Welt in Atem hält. Und wir gucken natürlich auf die Zahlen von Nvidia, wo es abermals nur Rekorde zu vermelden gibt.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und Christoph Bender.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Christoph. Und auch heute am Dienstag, den 3.3.2026, geht es wieder rein in eine neue Folge Märkte kompakt. Der 3.3. ist Tag des irischen Whiskys. Bei der Nachrichtenlage...
Trotzdem, der Gruß geht raus an den Kollegen, der es hört, weiß, wer gemeint ist.
Genau. Aber bei der Nachrichtenlage, hilft vielleicht der ein oder andere. Christoph, du kommst gleich nochmal drauf zu sprechen, also die Nachrichtenlage im Nahen Osten. Da ist nicht drüber zu lachen. Wir versuchen es gleich mal einzuordnen. Ich starte aber wie gewohnt mit dem Blick in den Rückspiegel. Schauen wir mal eben gemeinsam auf die bekannten Indizes. Der DAX hat in der letzten Woche eine Nullrunde gedreht mit plus 0,09% und 25.284 Punkten ging es ins Wochenende. Kleiner Spoiler, da stehen wir jetzt gerade nicht mehr. In den USA sah das Bild etwas schlechter aus. Auf Wochenbasis steht beim S&P 500 minus 0,44% zu Buche, sowie ein Punktestand von 6.836 Punkten. Beim technologielastigen Nasdaq stand ein Verlust von 0,21% auf der Uhr. Aber das soll es auch schon mit Blick in den Rückspiegel gewesen sein. Sie werden es alle mitbekommen haben, am Wochenende kam es dann zu wirklich unschönen Vorkommnissen im Nahen Osten. Christoph, du fängst mal an einzuordnen.
Genau, du hast gerade, René, ja den Cut gemacht am Freitag, quasi nachbörslich. Fangen wir vielleicht mal erstmal damit an, das zu sortieren, was dann überhaupt ab Samstag nämlich passiert ist. Du hast es gerade schon angerissen. Es fing an, aber das hat mittlerweile ja auch jeder, der auch nur ansatzweise am Wochenende die Nachrichten verfolgt hat, auch mitbekommen. Am Samstagvormittag der vergangenen Woche, da kam nämlich dann der Präventivschlag, der vielleicht auch schon zu erwarten gewesen ist, der amerikanischen und israelischen Streitkräfte gegen den Iran. Das Ganze läuft übrigens unter dem Namen Operation Epic Fury. Frei übersetzt müsste das dann wahrscheinlich so viel heißen wie epischer Zorn oder epische Wut. Ganz klar steht die Operation aber unterm Strich für zwei Ziele. Erstens Zerstörung des iranischen Atomprogramms. Da ist ja in den letzten Wochen immer mal wieder vorgewarnt worden. Und zweitens, das wird vielleicht nicht offen ausgesprochen, aber ganz klar auch die Ablösung des Regimes der Islamischen Republik Iran. Mhm. Unterm Strich, und das haben wahrscheinlich auch viele von Ihnen schon gesehen in den Nachrichten, sind die Amerikaner und die Israelis mit einer ziemlichen Präzision unterwegs gewesen. Das deutet dann vielleicht auch darauf hin, dass diese Mission durchaus schon etwas länger geplant gewesen sein dürfte. Fakt ist auf jeden Fall, dass bei den Angriffen sowohl der iranische Staatschef Ayatollah Khamenei, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, und zahlreiche weitere hochrangige Regimeanhänger getötet wurden. Darunter, so habe ich es zumindest dann gestern nochmal gelesen, sind dann sowohl der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, der Verteidigungsminister, der oberste Befehlshaber der Revolutionsgarden und der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates.
Wie du schon sagst, das war keine Kurzschlussreaktion, das war von langer Hand geplant.
Ne? Ja, also es kann gar nicht anders.
Wenn so gezielt getroffen wird, dann wird es nicht gestern erst entschieden worden sein.
Der Gegenschlag ließ dann natürlich auch nicht lange auf sich warten. Als Vergeltung hat der Iran daraufhin Israel und US-Einrichtungen in mehreren Ländern des Nahen Ostens angegriffen, darunter dann unter anderem Länder wie Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabien. Der Gegenangriff erstreckte sich sogar bis nach Zypern, wo gestern Vormittag, glaube ich, noch eine britische Militärbasis von Drohnen attackiert worden ist.
Und dann ist es tatsächlich echt nicht mehr weit weg, ne?
Überhaupt nicht. So sagen. Nein, wir sehen ja auch, dass viele Deutsche indirekt betroffen sind sogar davon. Mhm. Das haben die bestimmt auch alle mitbekommen. Selbst im Urlaubsparadies Dubai hat es Bombeneinschläge gegeben. Bekannte Luxushotels waren betroffen. Und sie haben bestimmt auch die Bilder von einem in Dubai festsitzenden deutschen Kreuzfahrtschiff gesehen. Im Zweifel kennt sogar irgendjemand, irgendwelche Leute, die da gerade festsitzen. Ich weiß nicht, René, was du gehört hast. Ich habe zumindest gestern gesehen oder gelesen, dass bis zu 30.000 deutsche Touristen aktuell in der Region festsitzen.
Ja, ja. Ja, so ganz so hoch habe ich die Zahl jetzt nicht vernommen, aber auf jeden Fall in Richtung 10.000, 20.000, ja, die dann dort vor Ort sind. Ne?
Also
man kennt ja, wie du es gerade schon sagst, genau, man kennt ja jederzeit Leute, die dort im, ja, Nahen Osten Urlaub machen, ja, beruflich dort unterwegs sind etc. Ne?
Ja, und der Flugverkehr im Nahen Osten ist mittlerweile nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Das, ja, sei vielleicht auch nochmal kurz erwähnt. Und vielleicht mal ganz kurz kommen wir jetzt zu dem, was bis dato passiert ist. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Kommen wir zu dem, was mit Blick auf die Kapitalmärkte wahrscheinlich die größte Bedeutung hat und was wahrscheinlich auch den größten Einfluss auf die Börsen hat bzw. haben könnte. Auch hier haben wir in den letzten Jahren schon immer mal drüber gesprochen, genau in dieser Region liegt ein Nadelöhr, durch das rund ein Fünftel, 20-30% circa der weltweiten Rohöl- und Flüssiggastransporte fließt.
Straße von Hormuz.
Genau,
ne?
Die Rede ist von der Straße von Hormuz. Immer mal wieder bemüht, wenn es tatsächlich Konflikte in der Region gegeben hat. Wer sie bislang noch nicht kannte, hat sie dann wahrscheinlich jetzt in den letzten 3 Tagen über die Nachrichten kennengelernt. Und der Schiffsverkehr durch eben diese Straße von Hormuz ist mittlerweile auch quasi komplett zum Erliegen gekommen. Ich weiß nicht, René, ob du was anderes gehört hast. Offiziell ist es noch nicht geschlossen.
Genau, so hundertprozentige Informationen kriegt man da nicht raus. Ja, ne? Aber faktisch geschlossen.
Ja,
ne?
Zumindest haben fast alle Reedereien die Schifffahrt durch die Meerenge bereits weitgehend eingestellt. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sämtliche Risikoversicherungen Kündigungen für Policen eingereicht haben, die Schiffe versichern, die jetzt noch durch den Golf und die Straße von Hormuz geleitet würden. Was ja also auch irgendwo nachvollziehbar
ist. Und aus dem Grund ist es dann, selbst wenn es irgendwie nicht offiziell geschlossen ist, fährt keiner mehr durch. Ne?
Ja, und genau das ist wahrscheinlich jetzt auch das, auf das vor allem die Börsen gucken. Erstens kommt es hier zu einer weiteren Eskalation im Nahen Osten, in die dann wohl möglich auch noch andere Staaten involviert werden. Und die zweite entscheidende Frage wird gewiss auch sein, wie lange dauert tatsächlich diese Sperrung der Straße von Hormuz für Öl- und Gasexporte. Aktuell ist sie quasi unpassierbar und müsste sie vielleicht sogar effektiv geschlossen werden. Ja. Also wenn das für längere Zeit der Fall sein sollte, dann hätten wir all die Themen wieder aufgewärmt, die wir teilweise doch in den jüngsten vergangenen Monaten, Jahren immer mal wieder gesehen haben. Je länger eine anhaltende Unterbrechung andauern würde, umso stärker wäre dann wahrscheinlich auch das globale Wirtschaftswachstum davon belastet. Ja, wir würden dann wahrscheinlich einen nachhaltigen Anstieg des Ölpreises sehen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Hier wurden gestern bereits Kurse von über $100 pro Barrel prognostiziert. Dann käme dass gegebenenfalls Lieferketten mal wieder massiv gestört würden. Das wiederum würde dann wahrscheinlich die Inflation spürbar erhöhen und das wiederum würde entsprechend dann bei den Verbrauchern zu einer massiven Konsumzurückhaltung führen. Also diese Kaskade würde dann wieder so gespielt werden, wie wir es zum Beispiel auch 2022 bei Ausbruch des Krieges Russland-Ukraine gesehen haben.
Und das wäre natürlich wirklich schon, ja nicht ein Worst Case, wäre schon echt extrem schlimm.
Ja, wir spielen gleich die Szenarien auch nochmal
durch. Für die Wirtschaft insgesamt, ne? Ich glaube nicht, dass da irgendwo oder irgendwem großartig dran gelegen ist, dass das dann wirklich auch eintritt. Nur das wäre halt dieses Szenario, die
Kaskade,
die man
durchdeklarieren
muss.
Trotzdem darf man die
anderen
Szenarien zumindest auch nicht komplett außen vor lassen. Und jetzt ist natürlich spannend zu gucken, wie der Markt auf die aktuelle Situation reagiert hat. Und natürlich hat der Markt gestern in der ersten Reaktion erstmal in diesen Risk-Off-Modus gewechselt und das war schon quasi lehrbuchartig, was da gestern passiert ist. Gucken wir vielleicht mal ganz kurz erst auf den Ölpreis. René, du hast gleich den Rest noch, aber die erste Reaktion, natürlich, das hast du ja am Wochenende schon angekündigt gehabt, war, dass der Ölpreis auf über $80 pro Barrel gestiegen ist.
Aber genau das was du gerade sagst, immer in der ersten Reaktion. Das war
ja,
dann wirklich
früh
am Morgen, es hat sich nachher, aber nehme ich mal vorweg, nochmal gedreht.
Schon wieder ein bisschen relativiert. Das waren aber immerhin in der Spitze fast 15% mehr als noch am Freitag.
Ja.
Und immerhin über 30% mehr als noch am Jahresanfang. Ne? Aber, vielleicht auch ganz wichtig, da sind wir auch noch weit weg von Panik. Also wenn wir es mal vergleichen mit Russland-Ukraine 2022, da lag dann in der Spitze der Ölpreis sogar bei über $130 pro Barrel.
Ja, ne? Weit weg von Panik. Ich habe ja auch nochmal einen Fear-and-Greed-Index mit dabei, irgendwo in meinen Notizen.
Ist auch immer
ein
guter Gradmesser.
Ja, da stehen wir, also stehen wir bei 42, ne? Also 1 wäre massivste Angst, höchste Angst und 100 wäre dann massive Euphorie, da stehen wir bei 42, also in der Richtung des neutralen Bereichs. Also wir sind weit weg von Angst gerade im Markt.
Absolut, aber trotzdem eine gewisse Anspannung ist definitiv nicht zu leugnen.
Ja.
Aber auch der Rest war quasi so ein bisschen lehrbuchartig, was wir gestern gesehen haben. Großer Profiteur, mal wieder Gold.
Richtig. Genau, Gold ist dann in der Folge dann massiv gestiegen. Habe ich auch hier, da, genau, also da sind wir irgendwo bei 5.300 US-Dollar je Feinunze jetzt gerade. Wir waren in der Spitze, und das war, meinte ich gerade, schon noch deutlich höher gestern im Tagesverlauf, sind dann hinten raus wieder ein bisschen gefallen, ja.
Absolut, ja, und auch der Rest folgte quasi dem Risk-Off-Modus. Man könnte auch sagen, es waren größtenteils Umschichtung in die vermeintlich sicheren Häfen. Ja. Die Anleiherenditen sind teilweise deutlich zurückgekommen, auch zumindest dann bei sicheren Staatsanleihen.
Auch das konnte man da ganz gut beobachten. Da sind wir bei den US-Treasuries auf 3,92 nach unten gefallen.
Genau, unter 4%
genau, erstmals wieder seit langem. Jetzt gerade stehen wir wieder bei 4,06. Also man hat gesehen, dass das dann wieder ein Stück weit ausgepreist wurde, diese Flucht in Sicherheit. Und ähnlich war es bei den deutschen Bundesanleihen, 10-jährige Bundesanleihe war bei 2,63 unten in der Spitze und ist jetzt aktuell bei 2,70. Also auch da im Tagesverlauf wieder ein bisschen Entspannung zumindest reingekommen. Zumindest gestern. Ja,
temporär, das müssen wir vielleicht sogar noch dazu sagen, das hält auch heute an. Selbst der Dollar konnte sich mal wieder als Krisenwährung etablieren. Der hat ja nun auch in den letzten 12 Monaten massiv gelitten. Aber immerhin zwischendurch haben wir hier Stände von unter 1,17 gesehen, laufen gerade Richtung 1,16. Vor ein paar Wochen, mal kurz zur Orientierung, lagen wir noch bei Ständen von fast 1,21. Also hier haben wir schon zumindest auch eine Aufwertung des Dollars gesehen. Aber René, zu Risk-Off gehört natürlich auch, dass im Zweifel der Aktienmarkt ganz ordentlich unter die Räder gekommen ist. Kann man so pauschal, glaube ich, diesmal aber auch nicht sagen. Müssen wir auch wieder regional Differenzierung vornehmen. Aber wir haben schon gestern, da gehst du jetzt nochmal kurz drauf ein, gesehen, dass der Markt das nicht komplett hat ignorieren können, was da an den geopolitischen Krisenherden passiert richtig.
Und auch da eigentlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, zu Tagesanfang waren wir relativ deutlich auch im Minus, auch in den USA, zumindest vorbörslich dann auch. Hinten raus sind wir in den USA bei plus minus, also beim S&P 500 bei plus minus null rausgekommen. Der Nasdaq war sogar leicht im Plus bei plus 0,13. In Deutschland bzw. Europa sah es dann anders aus. Also der DAX hat gestern minus 2,5% gemacht. Also da sieht man dann schon, dass einfach da die Fokussierung auf energieintensiven Unternehmen einfach da ist, da der Tech-Anteil deutlich geringer ist. Heißt, da waren wir bei 24.638 Punkten. Wenn wir jetzt mal nach links rüberschauen auf die Tafel, sind wir jetzt irgendwo bei 24,2. Also heute nochmal 1,7%, wo wir gerade hinten liegen. Also da sieht man schon, dass da differenziert wird, ganz genau, ja.
Ja, aber das ist dann gewiss auch der Zeitpunkt, René, wo wir natürlich auch ganz klar an dieser Stelle sagen müssen, dass wir natürlich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit voraussagen können, wie sich kurzfristig in den kommenden Tagen die Märkte entwickeln werden. Aber eins hat der gestrige Tag dann auch mal wieder gezeigt. Panik wäre auf jeden Fall mal wieder der falsche Ratgeber gewesen. Genau. Gestern tatsächlich alles zu schmeißen und alles auf ein Szenario nur auszurichten. Haben wir übrigens ja auch im April des letzten Jahres gesehen. Wer das getan hat nach der Zollankündigung aus den USA, der hat danach im Zweifel auch einen ordentlichen Rebound verpasst.
Vielleicht dazu zu dem Thema noch einen interessanten Fakt mitgebracht. Also Morgan Stanley hat gestern ein Statement veröffentlicht, dass solche Konflikte, wie wir sie jetzt gerade sehen, im Nahen Osten historisch betrachtet, auf Sicht von 1, 6 und 12 Monaten nach dem ursprünglichen Ereignis sogar Kursgewinne für den S&P 500 bedeutet haben. Der S&P 500 hat auf einen Monat nach einem solchen Ereignis im Schnitt 2% gemacht, auf 6 Monate 6% und auf 12 Monate 8%.
Oftmals ist immer so, bemühen wir mal ein altes Börsenwort, politische Börsen sind kurze Börsen, das würde das widerspiegeln, was du gerade zitiert hast. Und wenn man ehrlich ist, den Markt ideal zu timen war, ist und wird auch fast ein Ding der Unmöglichkeit bleiben.
Es geht um Diversifikation.
Unterm Strich, das ist es. Und das haben wir hier schon wirklich mehr als nur einmal gepredigt. Es kommt auf die Asset Allocation an und auf die Diversifikation an. Und wir gucken uns ja gleich nochmal im Detail an, welche Aktien und welche Anlageregionen wie auf die jüngsten Ereignisse dann reagiert haben. Aber wir haben es ja gerade schon gehört. Energierohstoffe gewinnen, Gold kann sich mal wieder als Krisenwährung behaupten, der Dollar kann zulegen und natürlich haben die Aktienmärkte teilweise durchaus Federn gelassen. Du hast es ja gerade gesagt, da kann auch noch was dazukommen. Also das können wir definitiv auch nicht vorhersagen. Aber diese Verluste, zumindest wenn man breit diversifiziert war, durch eben diese gerade genannten Gewinne konnten sie zumindest vielleicht nicht komplett, aber zum Teil kompensiert werden und mindestens mal reduziert werden.
Ich glaube, darum geht es, ne? Den Blick dann zu weiten, seine Strategie einfach durchzuziehen, diese Diversifikation dann walten zu lassen, den Markt sein zu lassen, auch wenn es schwierig ist. Und ich glaube, das muss man auch noch mal differenziert betrachten mit dem Leid, was wir jetzt da sehen. Fast vor der Haustür und halt das, was die Kapitalmärkte machen. Aber
also ein breit diversifiziertes Portfolio hat zumindest in der ersten Reaktion sich relativ robust gehalten.
Gut gehalten,
also wenn ich die Beimischung befolgt habe, ich habe ein bisschen Staatsanleihen drin, ich habe Energierohstoffe drin, ich habe Gold mit drin, ich habe andere Währungsräume mit drin, also ein Schweizer Franken, ein US-Dollar hat aufwerten können, dann habe ich einen Großteil der Verluste auf der Aktienseite definitiv kompensieren können.
Du gestern nicht großartig was gemerkt haben. Wir wissen nicht, wie es nach vorne weitergeht.
Genau, aber, das muss man definitiv, wir müssen die auch auf Sicht fahren.
Genau.
Es wird nämlich jetzt auch davon abhängig sein, welche der durchgespielten Szenarien sich am Ende dann tatsächlich auch durchsetzen werden. Ja. Stand jetzt spielt der Markt zumindest erstmal die Karte, dass ein sich endlos ziehender Konflikt wahrscheinlich nicht zu erwarten ist, da das Bemühen natürlich auch Donald Trump und Netanyahu immer wieder zu betonen. Trump hat, meine ich, von maximal 3 bis 4 Wochen gesprochen gestern, die der Konflikt andauern könnte, und Netanyahu wird heute Morgen mal zumindest mit den Worten zitiert, das wird eine schnelle und entschlossene Aktion werden. Das gilt aktuell auch als das wahrscheinlichste Szenario, so haben es die Kapitalmärkte zumindest auch erstmal gespielt. Heißt, wir sehen temporäre regionale Instabilität, wir sehen Risikoaufschlag auf Öl, ne? Das ist das, was wir gerade angekündigt haben. Aber es wird zumindest keine lange Blockade der Straße von Hormuz erwartet und auch keine wirkliche Versorgungskrise, was das Thema Energie angeht.
Dennoch muss man da festhalten, die Glaskugel haben wir
absolut
alle nicht.
Es gibt auch,
es kann täglich, sekündlich, stündlich sich da was ändern. Ja. Aber ich glaube, das ist das Basisszenario, was du gerade
hast. Es gibt aber
auch,
René, und das hattest du ja gerade auch schon gesagt, Szenarien, die sollte man auch nicht komplett unter den Teppich kehren. Ich glaube, 2 weitere Szenarien gilt es dann vielleicht nochmal mit auf dem Radar zu haben. Szenario 2 wäre, dass sich diese Eskalationsspirale weiter dreht. Heißt dann auch, dass wir weitere Angriffe vielleicht dann sogar auf kritische Infrastruktur sehen. Ich glaube, eine erste Raffinerieanlage in Saudi-Arabien ist gestern auch erwischt worden. Dass wir dann vielleicht größere Raketenangriffe sehen und sich dann gegebenenfalls irgendwelche Stellvertretergruppen an dem Konflikt dann auch beteiligen würden. Dann würden wir wahrscheinlich weiter deutlich steigende Rohstoffpreise sehen und der Konflikt würde länger andauern. Und dann gibt es, das sollte auch nicht komplett ignoriert werden, noch ein drittes Szenario, und das wäre dann für die Kapital Märkte wahrscheinlich auch der Worst Case. Der Konflikt eskaliert deutlich weiter und die Straße von Hormuz würde tatsächlich nicht nur länger blockiert werden, sondern, da gibt es auch so ein paar Szenarien, es würden wirklich Schiffe angegriffen werden und die Meerenge würde gegebenenfalls sogar vermint werden. Dann geht man dann tatsächlich davon aus, dass der Ölpreis auch auf über $120 steigen könnte und vielleicht müssten dann sogar strategische Reserven angezapft
da
werden.
Da bist du wirklich im Worst Case Szenario, ne?
Ja. Dann wäre auch nicht auszuschließen, dass vielleicht China sich in den Konflikt mit einmischen könnte. Und dann sehen wir mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch eine deutliche globale Konjunkturabschwächung. Und wahrscheinlich auch anhaltende hohe Inflation, siehe damals Anfang 22, Russland, Ukraine. Das täte dann, glaube ich, schon richtig weh.
Mit Sicherheit. Aber ich glaube, nochmal zu betonen, das ist jetzt nicht unser Basisszenario.
Nein.
Das ist ein Szenario, was durchdekliniert werden muss. Ne?
Und da muss man, glaube ich, auch ganz klar zu sagen, dass ein solches Szenario bislang noch nie umgesetzt wurde und auch deswegen eher als unwahrscheinlich gilt.
Und das spielt der Markt ja auch gerade. Also wir sind ja weit weg vom Panik.
Und das wäre auch für den Iran selbst extrem schädlich. Ja. Deswegen ist das ein Szenario. Man muss es auf dem Radar haben, aber es ist von der Eintrittswahrscheinlichkeit her jetzt nicht das Szenario, was gespielt wird. Und hier gehört vielleicht auch nochmal dieser Trump-Faktor mit dazu. Und Trump hat mit Blick auf die Midterm-Wahlen im Herbst mal gewiss kein Interesse an dauerhaft hohen Ölpreisen. Der hat ohnehin aktuell genug Probleme, was die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten in den USA angeht. Also, wir werden gucken müssen, welches Szenario sich dann in den kommenden Tagen wie durchsetzen wird. Ich glaube, das muss man schon nochmal sagen.
Genau. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden in dem Format hier. Es gibt ja auch immer die Möglichkeit, ich möchte gar nicht zu viel spoilern, wenn es nochmal dramatischer werden sollte.
Wir sprechen eine Sonderfolge ein, wir werden sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
Genau.
Ja.
Ich schließe mal eben den Rückblick. Ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles durch, bis auf die Kryptos. Der Bitcoin hat auf Wochenbasis 3,26% verloren, also auch da vom digitalen Gold ist er weiterhin weit entfernt. In den letzten Stunden konnte er aber dennoch ein bisschen aufholen wieder. Auch da sieht man dann ein bisschen, dass diese Unsicherheit dann ausgepreist wurde. Wir stehen aktuell bei 68.000 US-Dollar je Bitcoin. Aber das mal zu den Kryptos, also da sieht man gerade, das Sentiment ist weiterhin nicht positiv, nicht gut. Wir bewegen uns da irgendwo in der Spanne von 62.000 bis 68.000.
Die Stimmung ist schon angespannt, aber von Panik, Stand jetzt, sind wir noch relativ weit entfernt. Ja.
Aber vielleicht eine gute Überleitung jetzt zu dem Blog, den du einmal vorbereitet hast. Du hast es gerade schon angespoilert, angeteasert. Es gab dann gestern und in den letzten Tagen Gewinner und Verlierer.
Ja.
dass du mal drauf eingehst, bevor ich dann nachher nochmal auf Nvidia eingehe.
Ja, das können wir nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn das größte Unternehmen in der letzten Woche Zahlen präsentiert hat, René. Da hast du gleich nochmal was zu. Aber ist richtig, René. Gestern und auch heute ist natürlich irgendwo geprägt gewesen von einer massiven Flucht der Anleger in diese vermeintlich sicheren Häfen. Alles, was auch nur halbwegs risikobehaftet eingeschätzt wurde oder wird, hat teilweise sogar zweistellige Verluste hinnehmen müssen. Aber es gab natürlich auch Gewinner. Also gucken wir mal auf ein paar Branchen, Titel und Regionen, wie sie gestern reagiert haben. Der Fokus der Verkäufe, du hast es gerade schon gesagt, René, lag dann vor allem auf Europa und Asien, aufgrund dann, bei Asien zumindest, geografische Nähe, aber vor allem auch aufgrund der Abhängigkeit von Energieimporten. Mhm. Und die haben wir nun mal, gerade hier bei uns in Europa, in Deutschland und auch in Asien. Also der DAX, du hast gerade gesagt, minus 1,8% gestern, also unter die 25.000-Punkte-Marke gefallen. Heute geht es nochmal weiter runter. Natürlich belastet auch durch diese energieabhängigen Branchen Industrie und Chemie. Das sind nun mal hochgewichtete Branchen im DAX. Und in Asien sah es eben ähnlich aus. Nikkei zum Beispiel in Japan auch knapp 2% gestern verloren. Hier besteht natürlich auch die Sorge um die Energieversorgung. Japan ist ja ebenfalls sehr rohstoffarmes Land und massiv hat abhängig von diesen Energieimporten. Aber gucken wir mal, Gewinner, klar, irgendwo auch Rüstung, Energie, das waren quasi die sicheren Häfen auf der Aktienseite, die dann gestern angesteuert wurden. Anleger haben massiv in diese Branchen umgeschichtet. Klar, weiter steigende Militärausgaben werden erwartet. Rohstoffengpässe würden dazu führen, dass die Rohstoffpreise weiter steigen.
Wobei Rüstung auch nicht den ganzen Tag über, ne?
Nee, also
auch
da wieder. Komm ich gleich nochmal drauf. Ja. Ja, aber passt schon. Ja. Also erst deutlich im Plus. Eine Rheinmetall ist hinterher sogar leicht ins Minus gedreht. Ja. Eine Hensoldt, eine Renk, aber als Spezialisten für Aufklärungssensorik und so weiter mit teilweise 3, 4, 5% im Plus. Und auch wenn man nach Übersee guckt, Lockheed Martin in den USA, BAE Systems aus Großbritannien, die haben auch im frühen Handel deutlich zugelegt, sind auch mit einem Plus rausgegangen, auch wenn die Plus-Vorzeichen etwas kleiner geworden sind. Das waren schon die großen Gewinner. Und dann natürlich alles, wo Energie und Rohstoffe dran gestanden hat, weil die Blockade der Straße von Hormuz natürlich die Befürchtung ansteigen lässt, dass die Energie-Rohstoffpreise weiter steigen können. Also Öl, haben wir gerade gesagt, ein Sprung auf über 80 Dollar, ist hinterher wieder runtergegangen. Ja, jetzt sind wir gerade wieder auf dem Sprung Richtung 80 Dollar. Ja. Aber so Unternehmen wie BP, Shell, ExxonMobil, zwischen 4, 5, teilweise 7, 8 Prozent haben die Öltitel gestern ganz klar zu den großen Gewinnern in den großen Indizes gehört. Gold, haben wir gerade drüber gesprochen, als Krisenwährung mal wieder seinen Status untermauert und bei zeitweise über 5.400 Dollar pro Unze haben wir auch gesehen, hat sich aber auch im Tagesverlauf ein bisschen geändert, dass die Goldminenbetreiber teilweise deutlich davon profitiert haben, von diesem Preissprung. Übrigens auch alles Sachen, Stichwort auch mal Blick in unsere Vermögensverwaltung oder was wir auch insgesamt in den Kundenterminen immer wieder penetriert haben, breit zu streuen. Wenn diese Titel entsprechend allokiert waren, greift das, was ich gerade schon gesagt habe, das hat schon einen Teil der Verluste kompensieren oder sogar überkompensieren können.
Es hat stabilisiert, definitiv.
Ja. Trotzdem, Verlierer hat es natürlich auch gegeben. Reise, Chemie, Technologie, alles, was irgendwo mit hohen Energiekosten, sinkender Reiselust verbunden wurde, wurde natürlich gestern abgestraft. Touristik und Luftfahrt, Sperrungen von Lufträumen und die Angst dann vor Anschlägen, die lasten natürlich auf dem Sektor. Lufthansa als Beispiel, minus gute 6%, glaube ich, gestern. Klar, höhere Kerosinkosten könnten im Raum stehen. Flugausfälle haben wir ja massiv schon gesehen.
Ich habe jetzt einen Bekannten, der sitzt in Sri Lanka und wollte jetzt, ich glaube, gestern oder heute seinen Rückflug antreten. Alles gecancelt, ne? Weil die müssen halt über Dubai, über den Nahen Osten fliegen. Ja,
ja, da wird viel improvisiert werden müssen jetzt die nächsten Tage. TUI, wenn du es gerade ansprichst, was mit TUI gebucht hat, aber auch fast 10% im Minus. Natürlich jetzt auch Sorgen um das Sommergeschäft in der Mittelmeerregion, wenn wir gerade von Zypern gehört haben. Das ist definitiv nicht von Hand zu weisen. Eine British Airways, also nicht nur in Deutschland, auch mit über 7% im Minus. Chemieindustrie, klar, steigende Gas- und Ölpreise fressen so ein Stück weg dann die Margen auf und die sind eh schon unter Druck gewesen. BASF gestern knapp 4% im Minus, natürlich mit einer hohen Abhängigkeit von Erdgas und Energierohstoffen. Bayer auch im Minus gewesen und vielleicht auch ganz interessant, die ganzen Luxusgüterhersteller, ob das eine Richemont aus der Schweiz gewesen ist, eine LVMH und so weiter, wurden gestern auch eher gemieden, weil natürlich so ein bisschen die Angst besteht, dass die Konsumzurückhaltung dann etwas länger andauert. Also Fazit vielleicht, wir haben Gewinner und Verlierer gesehen, das unterstreicht nochmal diese breite Diversifikation. Wir haben aber auch einen stärkeren Dollar gesehen, der dann für Euro-Anleger die Verluste zumindest teilweise dann abfedern konnte. Und es gab schon eine ordentliche Kluft zwischen Krisengewinnern und Krisenverlierern. Also das vielleicht mal ganz kurz zu dem, was an Gewinnern auf der regionalen, auf der Branchen-, auf der Aktienseite gestern festzustellen gewesen ist. Trotzdem, René, so viel Zeit muss heute an diesem Tag sein, bei allem, was irgendwo an Krisenmodus auch unter der Überschrift dieses Podcasts steht, wenn das größte Unternehmen der Welt und das Unternehmen, was wie kein anderes auch für KI steht, Zahlen berichtet, dann gehört das hier in diesen Podcast rein.
Und wieder mal in sehr, sehr, sehr starke Quartalszahlen, die Nvidia dann vorgelegt hat. Hat seine Rolle als zentraler Profiteur des KI-Booms bestätigt. Der Umsatz des weltweit größten Unternehmens mit einer Market Cap von knapp 4,5 Billionen US-Dollar lag im abgelaufenen Quartal, also der Umsatz lag bei 68,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 73% gegenüber dem Vorjahr und klar über den Markterwartungen.
Unfassbare Zahlen mal wieder.
Ja. Nicht greifbar, die bei 66 Milliarden.
Was aber auch unsere These unterstreicht, dass dieser strukturelle Trend, was das Thema KI angeht, einer ist, der komplett intakt ist und ungebrochen ist.
Ja. Positiv zu erwähnen, auch nochmal ein weiterer Rekord beim bereinigten operativen Gewinn. Auch dort plus 81%. Ja, 46,1 Milliarden US-Dollar Quartalsgewinn, auch nicht ganz verkehrt.
Ja, und wir haben es auch ein paar Mal gesagt, das sind ja genau diese Eckdaten, gerade was die Marge etc. angeht, auf die der Kapitalmarkt auch guckt. Bleiben die wirklich auf dem hohen Level oder erodieren die im Laufe der Quartale, aber Nvidia hat eindrucksvoll bestätigt, dass man da auf hohem Level nach wie vor unterwegs ist.
Und wo der Markt auch drauf schaut, ist der operative Cashflow.
Ja.
Plus 118% bei 36,2 Milliarden US-Dollar, also auch da anders wie große andere Hyperscaler, die schon beim Cashflow jetzt gerade ein bisschen leiden müssen aufgrund der CapEx-Investitionen, die da sind, hat Nvidia da richtig, richtig Puffer. Und du sagtest es gerade, bemerkenswert auch die Bruttomarge, die liegt immer noch bei rund 75%. Das zeigt einfach, wie profitabel das Geschäftsmodell trotz dieser hohen Investitionen bei Nvidia ist. Also alles klar über den Erwartungen der Analysten.
Ja.
Getrieben wurden diese Zahlen fast vollständig vom Data-Center-Geschäft, insbesondere durch Chips für KI, die bei Hyperscalern und Cloud-Anbietern weltweit extrem stark nachgefragt werden, weiter stark nachgefragt werden. Gaming und andere Segmente spielen im Vergleich dazu derzeit eine massiv untergeordnete Rolle. Da kommt Nvidia ja eigentlich her, aktuell irrelevant.
Ja.
Der Ausblick fiel ebenfalls sehr, sehr optimistisch aus. Fürs kommende Quartal stellt Nvidia einen Umsatz von rund 78 Milliarden US-Dollar in Aussicht und liegt damit auch da deutlich über den bisherigen Analystenschätzungen. Gleichzeitig soll die Bruttomarge auch auf diesem sehr, sehr hohen Niveau von 75% bleiben. Das signalisiert dann auch weiterhin da die starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung etc. Also Geschäftsmodell weiterhin super intakt.
Ich glaube, die Produktion der nächsten 12 Monate ist schon ausverkauft. Ne? Ja, das habe ich auch noch irgendwo gesehen. Ja.
Aber Nvidia musste diese Zahlen auch so liefern, wie sie jetzt geliefert wurden. Und trotz dieser starken Zahlen reagierte der Markt nur verhalten. Also viele Investoren haben dann diese hohen Erwartungen bereits eingepreist und zum Teil wächst die Sorge nach überzogenen Bewertungen im Bereich des KI-Sektors, nicht bei Nvidia, aber in dem gesamten Sektor. Fundamental bleiben diese Ergebnisse jedoch außergewöhnlich stark. Die Aktie war dann nachbörslich erst im Plus und wurde dann am nächsten Tag bzw. im Wochenverlauf doch relativ stark abverkauft. Da steht auf Wochenbasis eine minus 6,62% und das bei diesen Wahnsinnszahlen.
Ja, und trotzdem aber auch, passt ganz gut zu dem, was du am Anfang gesagt hast, mit Blick auf den gestrigen Tag, wo vermeintlich die Vorzeichen nicht wirklich doll waren. Der Dip scheint eher gekauft worden zu sein.
Richtig.
Stand gestern, ich glaube gestern gute 3, knapp 4% im Plus
genau,
die Aktie. Ne?
Genau, richtig. Da wurde wieder zugegriffen, dennoch letzte Woche. Das ist dann halt auch Börse, extrem wahnsinnige, gute Zahlen und trotzdem wird abverkauft, weil irgendwie andere Erwartungen nochmal drin war oder dann eine andere Kaskade gespielt wird. Nvidia ist, und das, die Sätze habe ich nochmal mitgebracht, besonders relevant, auch aufgrund seiner hohen Indexgewichtung im S&P 500 liegt zum Beispiel das Unternehmen bei etwa 7-8% Gewicht, im MSCI World bei rund 4-5% und im Nasdaq 100 sogar über 10%. Und das ist dann natürlich ja, also da beeinflusst diese Aktie dann massiv die Kursentwicklung.
Das ist ja auch etwas,
der ETFs und Fonds,
oft darauf hingewiesen haben, es ist ein gewisses Konzentrationsrisiko. Absolut. In diesen Indizes da, die ja oftmals über passive Investments, über ETFs abgebildet werden. Das sei an dieser Stelle schon nochmal erwähnt. Also das ist dann nichts mit breiter Diversifikation. Genau. Also wenn solche Titel unter die Räder kommen, dann kommen solche Indizes und solche ETFs mit unter die Räder. Wir handhaben es ja bei uns in der Vermögensverwaltung auch ein bisschen anders, doch deutlich breiter zu streuen und diese Konzentrationsrisiken eher rauszunehmen aus dem Markt, trägt aktuell auch im positiven Sinne Rechnung, ne, wenn wir uns das angucken.
Ja, das passt genau dazu. Ja. Nvidia liegt jetzt year to date irgendwo bei 5% im Minus. Und dementsprechend haben es die Indizes, wo Nvidia so stark gewichtet ist, dann auch extrem schwer positiv zu laufen. Nasdaq liegt im laufenden Jahr auf US-Dollar-Basis bei minus 1%.
Ja.
Das ist dann maßgeblich, wenn der Nvidia schlecht läuft, laufen auch die Indizes schlecht. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass diese massive Outperformance einzelner stark gewichteter Unternehmen, wie zum Beispiel Nvidia, auch dann zu überdurchschnittlichen Performance der letzten Jahre geführt hat.
Das sind die Titel, die Indizes getrieben haben, auch im positiven Sinne.
Deswegen schließe ich hier nochmal, der Nvidia auf 5-Jahres-Sicht 1302% im Plus und auf 10-Jahres-Sicht, willst du raten?
Nee.
Nee.
Wenn aber nochmal ein paar 100% dazukommen.
Du bist weit weg, glaube ich. Egal, was du gesagt hättest. 22.320% auf 10 Jahre. Also ich glaube, das spricht für sich. Und das, was sie jetzt auch dann anhand der Zahlen bestätigt haben, spricht auch dafür, dass das ein Konzern ist, ein Unternehmen ist, was weiterhin nachgefragt werden sollte und die Story passt.
Absolut.
Das soll es zu Nvidia gewesen sein, auch wenn wir jetzt andere Themen auch gerade auf der Platte haben. Ich glaube, das ist wichtig.
Die werden auch alles überschatten, auch wenn wir jetzt gleich auf den Ausblick gucken, ne, was liegt volkswirtschaftlich auf Unternehmensseite an. Das wird überschattet werden, hoffentlich eher positiv, aber gegebenenfalls auch negativ von dem, was sich im Nahen Osten entweder weiter zuspitzt oder auch an Entspannung tatsächlich in die Märkte reinkommt. Aber gucken wir trotzdem kurz auf den Ausblick. Volkswirtschaftlich vielleicht zwei, drei Sachen, die es hervorzuheben gelte. Wir sehen heute nochmal die Inflationszahlen für die Eurozone. Um 11 Uhr gleich, wenn der Podcast wahrscheinlich schon online ist, werden wir die Zahlen dann reinbekommen sehen. Dann vielleicht nochmal mit Blick auf Freitag, bestimmt der interessanteste Tag, Arbeitsmarktzahlen aus den USA und Einzelhandelsumsätze aus den USA. Das ist bestimmt was die Kapitalmärkte auch nochmal entsprechend bewegen wird. Und auf Unternehmensseite geht es natürlich auch weiter. Wir sind noch in der Berichtssaison, auch wenn es dann so langsam abebbt, aber zumindest seien ein, zwei Unternehmen mal hervorgehoben. Da haben wir heute am Dienstag zum Beispiel eine CrowdStrike, eine Thales aus dem Rüstungsbereich. Morgen haben wir eine Broadcom, eine Adidas, eine Bayer, eine Continental. Wir haben dann am Donnerstag eine DHL, also ehemals Deutsche Post. Wir haben am Freitag dann nochmal eine Lufthansa. Da wird auch nochmal interessant zu gucken sein, ob da erste Statements zu dem gegeben werden, wie gegebenenfalls die aktuelle Situation auch eine Lufthansa unter Druck setzen könnte. Das sind immer ein paar ausgewählte Termine und Unternehmen, die in der nächsten Woche oder in der aktuellen Woche dann ihre Zahlen präsentieren. Also wir werden gewiss genug Stoff haben für die nächste Woche. Und René, du hast es gerade angekündigt, sollte irgendwo sich die Lage dramatisch weiter zuspitzen, dann würden wir uns auch vorbehalten, uns nochmal zu melden.
Ich sehe jetzt gerade hier nochmal zum Abschluss, der DAX liegt unter 24.100 Punkten, minus 2,3% heute. Also es geht nochmal weiter Richtung Süden. Also
ausgestanden ist das Thema gewiss noch nicht, aber auch
noch
jetzt
begleiten.
Müssen sagen, also liegen wir 1000 Punkte oder 4% unter den Höchstständen, die wir vor ein paar Wochen noch gesehen haben.
Und das soll, glaube ich, auch das Fazit sein dieser heutigen Folge, dass wir weit weg sind, Stand jetzt, Stand heute von Panik. Diversifikation, ich glaube, das Wort haben wir hier.
Ist Trumpf und hat mal wieder gezeigt, dass es funktioniert. Absolut.
Und dann würden wir die Folge schließen.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns weiter, geben Sie weiter gerne weiter. Feedback an podcast@foreignprivatebanking.de. Empfehlen Sie uns weiter und wir hören uns. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.